Lieber Mensch da draußen, das bekannteste und beliebteste Duo der Mediengeschichte, Siegfried und Roy, ist heute nicht da.
Siegfried und Roy?
Ja, ja, Mann, ich hab's verkackt, egal.
Alles gut.
Das
alles
lassen
gut.
wir jetzt drauf, Band ja. ist teuer, jetzt sind wir wieder hier. Ja,
genau.
Die Stimmen, die euch gefehlt haben, vielleicht habt ihr sie auch gar nicht gemerkt, kann natürlich auch sein, ich hoffe aber nicht, sind wieder zurück und zwar ich, Dom Schott, Esel, nennt sich zuerst, und Nils Ehring, hallo.
Hallo, hi, grüß dich, ja, der Nils, ja.
Wir haben es wieder geschafft nach langer Zeit.
Ja,
jetzt, ne? Es ist
ja.
aufregend.
Ich glaube, so eine lange Schaffenspause haben wir auch schon eine Weile nicht mehr gehabt. Also ohne das jetzt in die selber jetzt als großes Thema zu nennen, aber ja,
zu spät.
Ist ein paar
wir
Wochen,
direkt
ist ein paar Wochen her. Ja, also ich sag mal so, wir haben letzte Woche habe ich nochmal extra gesagt, ey, komm, wir telefonieren mal, dass ich mal nochmal höre, damit ich mich dann später nochmal an deine Stimme erinnern kann. Ja.
Ja, ja, es ist viel passiert in der Zwischenzeit. Mal hat's hier, mal hat's dort terminlich nicht geklappt. Und jetzt aber haben wir uns wieder zusammengefunden und wir beginnen quasi für uns unser gemeinsames Podcast, ja, mit einer locker flockigen Folge, eine Art Rundumschlag beziehungsweise Rundumwühlerei quer durch unsere Empfehlungskiste. Denn wir haben mal wieder am Grund der Tatsachen und unserer, ich glaube auch des Herzens so ein bisschen gewühlt und geschaut, was liegt denn da unten so rum an Horror, Literatur, Film und Spiel, was wir momentan oder vor einiger Zeit, wann auch immer, sehr genossen haben oder genießen und euch da draußen gerne mal ins Herz legen wollen. Wir haben sowas schon mal gemacht, heute erneut. Ich hoffe, ihr freut euch alle da sehr drauf.
Genau, nee, aber also aus meiner Erfahrung waren das Feedback ja zu dieser Folge mit den Geheimtipps war sehr gut. Ich meine, da mich erinnern zu können, so ein paar Leute haben mal geschrieben, hey, das könnt ihr mal öfter machen und also vielleicht mal immer so einmal im Jahr kann man das ja mal machen, wo man so einfach so über seine Geheimtipps spricht oder über die Horrorformen in unterschiedlichen Medien, die einem so im Gedächtnis geblieben sind, ja.
Ja, finde ich gut und das werden wir heute machen. Wir laden auch jetzt schon, kann ich sagen, direkt die Leute ein, wenn sie selber, ne, wie immer, Empfehlungen teilen wollen und ähnliches, ab ins Forum von The Pod damit. Wir lesen uns das durch und freuen uns. Aber jetzt gehört die Bühne erstmal uns und unseren, ich sag mal, Herzensempfehlungen für die Menschen da draußen. Jetzt ist die Frage, Nils, ich hätte ja am liebsten Lust, weil ich jetzt ja schon wieder so viel geredet und habe und mich von der vermammeldeiten Einleitung erholen musste, die ich fast nicht richtig aussprechen konnte. Möchtest du loslegen?
Ne? Gerne, gerne. Und dann spielen wir so ein bisschen Ping-Pong, ne? Also ich mache einen meiner Tipps, du dann den nächsten und so weiter.
Das können wir gerne machen.
Okay,
das
okay.
können wir gerne machen.
Genau. Also ich steig mal ein. Also wir hatten ja beim letzten Mal mit diesem, wo wir dieses Format gemacht haben, da hatte ich ja auch den ein oder anderen Hörspiel-Tipp. Also die Zuhörer wissen, dass ich auch ein großer Fan bin von Hörspielen aller Genres. Natürlich auch besonders dem Horror-Genre. Und ich bin da recht umtriebig, nicht nur was Hörspiele angeht, sondern auch Podcast-Formate. Und ich meine damit jetzt nicht so ein Format, wie wir das machen, also wo wir über Horrorfilme oder so sprechen, sondern sogenannte, die Amerikaner nennen das Audio-Dramas. Am Ende ist das nichts anderes als ein Hörspiel, nur halt verpackt von Schauspielern, die ja in Rollen schlüpfen mit Special Effects und so weiter. Also eigentlich ein Hörspiel in Podcast-Form. Und ich bin da sehr viel unterwegs, auch gerade in englischsprachigen Bereichen, weil muss man dazu sagen, es gibt so Hörspiele in Podcast-Form in Deutschland relativ wenig und das ist im englischsprachigen Raum ja ganz anders. Und da bin ich per Zufall auf das Hörspiel-Podcast oder Audio-Drama, wie die Amerikaner sagen, Die Weiser gestoßen. Das ist aus dem Jahr 2023. Das wurde mir, der Algorithmus von Spotify hat mir das so ein bisschen angespült. Wer nach Die Weiser, also das wird D-E-V-I-S-E-R geschrieben, sucht, der findet aber auch bei Apple die einzelnen Episoden. Und es gibt auch eine Website zu diesem Audio-Drama, wo man die Folgen auch einzeln auf der Website sich anhören kann. Es ist eine Science-Fiction-Horror-Geschichte in 7 Episoden. Jede dieser Episoden geht so um die 20 Minuten, manchmal ein bisschen länger, manchmal ein bisschen kürzer. Ich nehme mal ein bisschen die inhaltliche Zusammenfassung von der Website auf, ins Deutsche natürlich entsprechend übersetzt. Der Hauptcharakter der Geschichte, der heißt Son, also der Sohn, der wacht auf einem Raumschiff auf. Und dieses Raumschiff wird gesteuert von einer künstlichen Intelligenz, einem Computer namens Father, also der Vater. Und der einzige andere Begleiter von Son ist ein Hund und, oh Wunder, der heißt Dog. Das klingt jetzt alles so nach, ist das eine Kindergeschichte oder so mit diesen einfallslosen Charakternamen? Aber also es ist das komplette Gegenteil davon. Die Aufgabe von Son, also er wacht auf, zu Beginn in der ersten Episode wacht er auf und seine Aufgabe ist es, Vater dabei zu helfen, sich um das Schiff zu kümmern, während tausende andere Menschen, also es gibt noch andere Menschen, allerdings alle in einer Kryostasis befindlich, da an Bord schlafen. Und Sons Aufgabe ist es halt, sich um das Schiff zu kümmern, gemeinsam mit Vater da, ja, dafür zu sorgen, dass da alles glimpflich abläuft. Und kurz nach seinem Aufwachen geht's aber los, bestimmte Dinge gehen schief. Es fällt Son immer schwieriger, sich zu konzentrieren, seine Arbeit zu erledigen. Er scheint so auch an Gedächtnisverlusten zu leiden. Er kippt dann weg und wacht dann wieder auf und weiß dann erstmal gar nicht, wo er ist. Und hinzu kommt noch die Tatsache, dass an Bord dieses vermeintlich menschenleeren Schiffs, also sie sind ja eigentlich alle, sollten ja alle schlafen, dass da merkwürdige Dinge vor sich gehen. Das ist so ein bisschen so die Handlung in a nutshell. Mehr will ich da auch gar nicht verraten. Es gibt ein durchaus vorhersehbares Ende oder Finale. Bis dahin gibt es aber wirklich auch ein paar schöne, ja, Handlungstwists, die ich ganz cool fand und die will ich jetzt hier auch nicht verraten oder vorwegnehmen. Deswegen mehr zur Handlung will ich da gar nicht sagen. Aber ganz kurz mal als Zwischenfrage, hattest du Gelegenheit, dich reinzuhören oder es auch mit, ja, oder durchzuhören auch?
Ich habe tatsächlich reingehört und habe dann etwas gemerkt, was mein Konsumverhalten zu dieser Art von Podcast ist, funktioniert für mich leider gar nicht. Ich will es auch gar nicht so sehr in deine schon Zusammenfassung reinbringen.
Nee, ich kann aber dann hinterher machen.
Ich habe gemerkt, für mich klappt's nicht. Aber dann okay, ne, sprechen wir okay drüber, sobald du es den Leuten fertig vorgestellt hast.
Genau. Also was das für mich so besonders macht. Ich hatte ja gesagt, ich höre mir viel so fiktive Audio-Drama-Podcast-Formate an aus den USA. Was mich da so begeistert hat, es ist ein, ich nenne es mal ein Autoren-Podcast. Also durchaus als ein Pendant zum Autorenfilm zu verstehen. Also das ist ein Ein-Mann-Team, was dahinter steht. Und das ist, Devisor wurde von, ich glaube, er ist auch ein Schauspieler, von dem Schauspieler namens Harlan Guthrie geschrieben, inszeniert, gespielt und produziert. Also dieser Mann, der spricht auch Vater oder auch andere Rollen. Es gibt nicht viele andere Charaktere. Also mit ganz wenigen Ausnahmen spricht der Harlan Guthrie alle Figuren von diesem blutigen und zuweilen auch philosophischen Horrorkammerspiel. Das ist nichts Neues. Also wie du dir sicher vorstellen kannst, gerade in diesen Podcast-Produktionen, die haben keine riesen Budgets. Was man zum Beispiel gerade im Horror-Genre gerne nimmt, ist so eine Found-Footage-Prämisse. Ne? Also das, was ich immer wieder erlebe, ist so, ja hier, das ist der berühmte Geisterjäger so und so, der ist da in die Villa gegangen und man hat erst nicht mehr zurückgekehrt. Aber man hat diese Audioaufnahmen gefunden, ja, wo er in sein Diktiergespräch reingesprochen hat. Und das sind so klassische Formate, da braucht man halt nicht viel Schauspieler oder viel Akteure. Das ist manchmal sogar nur einer. Und dann vielleicht noch mit Effekten drumherum, mit Geistergeschrei, wie auch immer. Also das ist schon eine typische Herangehensweise da in diesem Audio-Horror-Drama-Format. Nur hier ist es so, dass das alles also auf einem hohen Produktionslevel ist. Also was mir da besonders gefallen hat und was den auch hervorhebt von diesen ganzen anderen Audio-Dramas, ist halt einmal sein schauspielerisches Talent, diese Figuren zu sprechen und auch anzunehmen. Die erzählerische Qualität, ich fand die Erzählung auch sehr interessant, also dieses Sci-Fi-Setting mit diesem Schiff, wo eigentlich nur er und diese KI an Bord sind und die anderen schlafen alle. Und das passt einfach und dazu kommen wirklich tolle Soundeffekte und eine passende Musik. Und diese Soundeffekte, die sind, ich fand die so, also sollte man unbedingt auch mit Kopfhörern hören, die sind so körperlich spürbar. Also es gibt auch so Gore-Momente, so Momente der körperlichen Auflösung, wo du so diese Matschgeräusche, die sind so richtig im Vordergrund. Das ist, also ich habe das als spürbar empfunden, ne, als so ein akustisches Signal. Und dieser Umstand, gepaart mit dieser Geschichte, die wirklich von Episode zu Episode spannender wird und den Zuhörer immer mehr in so ein Geflecht aus Wahnsinn und menschlichen Abgründen hineinzieht, der hat Devisor für mich zu einem der, ja, besten, ich sag mal, Hörspielerlebnisse, ob deutsch oder englischsprachig, der letzten Jahre beschert, so.
Krass.
Jetzt bin ich natürlich gespannt, ist das einfach das Format, meinst du, dieses episodische Kurzformat, oder?
Ja, also ich, es ist natürlich jetzt krass, dann nochmal so in der Zusammenfassung zu hören, was mir da offenbar zu entgehen scheint, und zwar wegen der Präsentationsform, sage ich mal. Und zwar, ich kann mir vorstellen, dass da ein paar Leute sogar jetzt mit dem Kopf nicken werden, weil sie sich das vorstellen können, hoffentlich. Und zwar, was ich meine ist, also wenn ich Podcasts höre, dann höre ich die ganz klassisch nebenbei. Also beim Wohnung aufräumen, beim Kochen, beim Warten irgendwo oder vielleicht sogar noch beim Spaziergang. Und ich habe gemerkt, als ich reingehört habe in diesem Podcast, dass der mir produktionstechnisch super gut gefallen hat. Also das komplett bin ich voll bei dir. Ich habe nur gemerkt, ich kann mich darauf nicht konzentrieren und mich darauf einlassen, wenn ich andere Sachen noch drumherum mache. Und dann habe ich mir überlegt, okay, entgegen meiner Gewohnheit setze ich mich jetzt einfach mal hin und höre diesen Podcast bewusst. Das kann ich nicht, das gibt mir nichts. Dann lese ich lieber ein Buch. Also ganz doofe Antwort quasi. Der Podcast, was er will, der will in einen Teil meines Tages rein, den es gar nicht gibt, nämlich den bewussten Podcast hören, funktioniert für mich deswegen leider überhaupt nicht. Ich konnte mich da nicht drauf konzentrieren.
Ja, das ist dann auch, glaubst du das auch mit der sprachlichen Barriere? Ich meine, du wirst sicherlich sehr gut Englisch sprechen, aber Deutsch kann man ja, wenn es die eigene Sprache ist, kann man das im Hintergrund auch hören, während man die Wäsche macht oder
ja, sowas. Also ich höre viele englischsprachige Podcasts, wie zum Beispiel den What the Fuck Podcast von Mark Maron, ein Interview Podcast, oder Conan Needs a Friend von Conan O'Brien. Das funktioniert wunderbar. Es ist wirklich dieses, weil das ja auch so ein ganzheitliches Erlebnis ist mit dem Horror und Grusel und Musik und Erzählung und Stimmen. Ich möchte es lieber eigentlich als ein Buch lesen. Als ein Buch war es für mich perfekt, aber so in Podcast-Form, es läuft leider an mir und meinem Konsumverhalten vorbei.
Das, ich meine, Podcast ist halt da auch, also ich weiß, dass die Amerikaner oder auch die Leute, die sowas publizieren, das fällt unter die Kategorie Podcast. Am Ende ist es natürlich, der klassische Podcast ist das, was wir hier machen oder auch was du sagst. Ich höre auch gern so Laber-Podcasts, wo man einfach, weißt du, man macht was zu Hause und wenn man mal 3 Minuten nicht aufgepasst hat, ist nicht schlimm, man kommt schon wieder rein. Das ist hier natürlich gerade, weil das auch alles so runtergepusht ist oder so zusammengequetscht auf 7 Episoden. Wenn man da 3-4 Minuten nicht zuhört, ja, dann ist man ein bisschen raus und kommt dann auch nicht mehr so leicht rein. Es ist ein reines Hörspiel halt in so ein Podcast-Format reingedrückt. Also wenn man natürlich da rangeht, also nochmal auch nicht als Warnung an die Zuhörer, aber es ist nicht so, dass da 2 Personen über irgendwas sprechen, sondern es ist eine fiktive Inszenierung, wie bei einem Hörspiel, ja, genau. Also wenn man sich für deutschsprachige Pendants dazu interessiert, ich habe den Namen nicht parat, aber wenn man mal deutschen Podcast Horror und RTL mal eingibt, es gibt einen gleichen Pendant dazu, das ist dann auch mit sehr bekannten deutschen Sprechern und das sind, glaube ich, 6-7 Folgen, da geht's so eine Verquickung von deutsche klassische Märchensagen meets Horror. Und das ist ganz interessant. Ich schicke dir mal einen Link, ich sehe auch mal zu, dass ich uns noch mal Links hier für unsere Show dann noch dazu packe. Vielleicht hast du da eher Zugang. Also die fand ich jetzt thematisch nicht so cool, aber das ist halt dann auch das Gleiche im Deutschen mal gespiegelt.
Es gibt ja auch in meinem Umfeld ganz viele Menschen, die Hörbücher hören und ich frage mich immer, wie macht ihr das? Also vielleicht, also ich weiß auch im echten Leben, mir fällt schwer, mich auf 2 Dinge gleichermaßen irgendwie zu konzentrieren, also so Multitasking, klappt bei mir gar nicht und vielleicht ist das ein Grund. Also ich komme nicht rein. Wenn es das als Buch mal umgeschrieben gibt, herzlich willkommen, oder als Film sowieso, klar, aber Podcast, ach, schwierig.
Aber hattest du jetzt mal interessanter, weil wir hatten ja bei unserer letzten Folge mit den Geheimtipps, ist auch schon eine Weile her, da hatte ich explizit von Hörspielen gesprochen. Die hast du teilweise auch dann länger hören können, also Larry Brand und so.
Weiß ich auch warum. Kann ich dir genau sagen. Sehr gut, dass du es erzählt hast. Das ist schon eine ganze Weile her, ne? Das ist schon auf jeden Fall, also 2 Jahre ist das her.
Ja.
So, jetzt kann ich dir auch sagen, warum. Damals bin ich hab's noch vor meinen Augen, ich weiß genau, wo die lagen und was da los war. Da war ich gerade im Umzug nach Hamburg. Und in dieser Zeit saß ich super oft ja einfach wirklich in meiner Wohnung und hab Dinge in Kartons geräumt. Und das ist so niedrigschwellig, da konnte ich das hören. Das hat funktioniert, das war in Ordnung, aber das hat man ja auch nicht jede Woche.
Ja, ne? Gut, und zumal, also was wir da auch besprochen, Larry Brand ist jetzt nichts, wo man total gespannt und hochkonzentriert sitzen muss, weil das so eine komplexe Geschichte ist auch, ja. Okay, ja, also das war jetzt mein erster Medieneintrag in Sachen Horror. Jetzt bist du dran.
Sehr schön und sehr gerne. Ich wechsle tatsächlich mal zum Buch rüber und zwar bin ich gestolpert schon vor einiger Zeit über ein Buch, das ich seitdem wirklich jedem Menschen ans Ohr labere, der oder die irgendwie was mit Literatur am Hut hat. Und zwar spreche ich von dem Buch The Guest List von Lucy Foley. So, Lucy Foley ist eine Autorin, die kennt man schon eine ganze Weile, die ist ziemlich erfolgreich mit Thrillern und so einem Kram und ich kannte sie überhaupt nicht. Ich vergesse auch immer ganz schnell Namen von irgendwelchen Autoren, Autorinnen. Bei mir bleiben dann lieber die Buchtitel hängen. Und dann wo war denn das? Irgendwo bin ich in Urlaub gefahren, ist auch schon wieder ein paar Monate her und habe für die Fahrt, wollte ich mir was zu lesen kaufen. Und dann lief ich da durch die Bahnhofsbuchhandlung und blieb hängen bei diesem Buchtitel The Guest List, weil es gibt, glaube ich, einen Netflix-Horrorfilm, der heißt The Invitation und den fand ich total toll, den habe ich schon oft geguckt, das ist auch so ein bisschen, also kein richtiger Horror, es ist so Schauer, aber der macht halt Spaß mit einem Gin Tonic und zwei Freunden, ne? Das ist ein toller Film und irgendwie hat in meinem Kopf The Invitation sich verknüpft mit The Guest List. Ist ja im Grunde, ne, das eine folgt aufs andere. Und dann habe ich mir gedacht, so, okay, jetzt guckst du dir mal das Buch an. Und dann habe ich mir den Buchrücken durchgelesen und mir gedacht, so, okay, sehr fantastisch. Ich gebe mal in ein paar Sätzen wieder, spoilerfrei selbstverständlich, warum dieses Buch so toll ist, weil das geht aus der Zusammenfassung der Geschichte hervor. Und zwar erstmal ganz klassischer Whodunit, eine Hochzeitsgemeinschaft, Gesellschaft, trifft sich auf einer Insel vor der britischen Insel, also eine kleine Insel vor der großen Insel und will dort eine Hochzeit feiern. Und direkt schon zu Beginn, das ist kein Spoiler, das ist quasi, das kickstartet alles, kommt es, ich sag mal, zu einem seltsamen Vorfall. So, und das gesamte Buch dreht sich jetzt darum, die Frage zu stellen, wer von der Hochzeitsgesellschaft ist verantwortlich für diesen seltsamen Vorfall? Soweit, so klassisch erstmal, halt nur so eine Detektivgeschichte, Whodunit eben, das ist ja schon mal gar nicht so schlecht, aber jetzt kommt der Knaller. Jedes Kapitel ist aus der Perspektive eines anderen Hochzeitsgastes geschrieben. Und das ist ja wohl mal mega geil.
Also ich hab's nicht gelesen, das muss ich dazu sagen, ja.
Auch wenn ich den Spruch wollte
bringen, auch wenn wir seit unserer letzten Sendung hätte ich auf jeden Fall die Zeit gehabt, um das zu lesen, ja. Aber ich bin nicht dazu gekommen. Ja, nee. Aber
dass du dich damit.
Nee, aber nur mal, jetzt mal weitergesponnen. Das heißt, wenn es 40 Kapitel sind, sind das 40 unterschiedliche Charaktere.
Nee, das nicht. Ich wollte gerade sagen, das Buch wird erzählt von einem festen Kompendium an Charakteren. Das sind so, 12 bis 15, glaube ich. Also schon viele. Und die wechseln sich in ihrer Erzählung ab und spinnen dabei aber die Geschichte weiter. Also muss ich das vorstellen, die Geschichte ist wirklich ein chronologischer Ablauf der Dinge mit manchmal auch Rückblenden. Und dann erzählt bestimmte Abschnitte immer eine andere Person, die dann natürlich auch andere Dinge weiß und andere Dinge sieht und andere Dinge mitbekommt und auch über andere Dinge nachdenkt. Und das finde ich erstmal strukturell eine total tolle Idee. Das hat sehr viel Spaß gemacht, das zu lesen. Und dann war ich auch sehr beeindruckt, dass Lucy Foley, ich habe es im englischen Original gelesen, dass es der gelungen ist, auch den Charakteren jeweils eine eigene Sprache zu geben. Also eine eigene Art, sich auszudrücken, eine eigene Art, Sätze zu konstruieren, sodass man auch beim Lesen schon gemerkt hat, die Kapitel sind immer benannt nach den Personen, die gerade erzählen, aber dass man auch beim Lesen gemerkt hat, wer hier gerade jetzt am Zug ist. Und das, diese Kombination aus dieser eigentlich einfachen Geschichte, wer hat was Gruseliges gemacht, und dann dieser strukturellen Idee, das zu erzählen aus unterschiedlichen Blickwinkeln, hat es für mich zu einem der spannendsten Bücher gemacht, die ich in letzter Zeit gelesen habe. Kostet 8,99 als Taschenbuch. Also ich habe das Richtige, ist auch kein dickes Buch, ich habe es hier gerade nochmal vor mir, also es klingt jetzt nach viel, 384 Seiten, aber das ist kleinformatig, das kann man gut weglesen, also also ich sage mal ein langes Wochenende, je nach Lesegeschwindigkeit, aber das kannst du weglesen.
Mein erster Gedanke, wenn ich sowas höre mit unterschiedlichen Charakteren, ist Game of Thrones und das war der Grund, warum ich diese nach dem ersten Band auch nicht mehr weitergelesen habe, weil das diese ständige Erzähler-Gehopse, ne? Zumal das Buch ja dann auch da im Vergleich zu dem, was du jetzt gesagt hast, das sagt einem ja nicht, jetzt erzählt der, sondern du brauchst erstmal, also so war das bei mir bei Game of Thrones, ich brauchte immer so ein, zwei Seiten, also okay, jetzt erzählt hier wieder der und der, ne? Und das hat mich rausgeschmissen.
Nee, das ist ja hier nicht so, weil ich habe ja gesagt, die Kapitel zeigen ja an, wer jetzt erzählt. Genau. Ja. Also das macht's ja dann super easy.
Ich bin ja so ein bisschen so ein fauler Leser und also ich kann gut Englisch und so, aber ich lese eigentlich sogar auch Romane von englischsprachigen Autoren immer am liebsten auf Deutsch. Ist das auf Deutsch schon erschienen, weißt du das? Wenn nicht, kann ich auch noch mal schauen.
Das ist eine gute Frage.
Ich guck noch mal.
Deutsch. Ja, also ich habe es im Englischen gelesen, ist ein einfaches Englisch, das kann man wirklich gut weglesen. Ja. Das ist eine Empfehlung. Ich gucke hier auch gerade nochmal, ich schaue mal jetzt gerade.
Während du guckst vielleicht, aber was macht, ich meine, kannst du wahrscheinlich, was macht, macht es, es geht es deutlich in Horrorgefilde? Wahrscheinlich kannst du nicht so viel verraten, ne? Weil es...
Also, Moment, das Buch gibt's tatsächlich auf Deutsch, Sommernacht heißt das, sehe ich gerade, genau, also schau mal das, kann jetzt nichts über die Qualität der Übersetzung sagen. Und die Art des Horrors, also es ist, wie gesagt, es ist Schauergrusel, weil es geht um dieses Mysterium, wer hat hier was angestellt. Ich werde jetzt aber nicht verraten, welche Qualität dieses Vorkommnis hat, weil sonst kann man schon, glaube ich, sich viel Spaß nehmen. Also das ist meine Empfehlung, was das Buch angeht.
Ja, super. Ja, cool. Danke nochmal, dass du nochmal geguckt hast, ob es das auch in Deutsch gibt, weil dann werde ich es mir auf jeden Fall mal holen. So. Ja.
Ja.
Ja, cool. Ja, ich... Meins ist auch ein Buch, soll man direkt beim Medium bleiben, würde ich doch sagen, oder?
Sehr gern, sehr gern.
Also mein Roman, den habe ich letztes Jahr entdeckt. Ich schaue mich immer, vielleicht auch für andere, ich schaue mich so auf diversen, gibt so Portale, wo man sich über fantastische Literatur und Horrorliteratur informieren kann, Neuerscheinungen. Es ist ja leider ein bisschen traurig. Ich fand früher, als ich Jugendlicher war oder auch so Anfang der 20er, da bist du einfach in die Buchhandlung gegangen und da gab es noch so eine Abteilung, ne, wo man also Horror oder Spannung oder so, das gibt es heute kaum. Und ich muss eigentlich eher, wenn man sich da informieren will, gezielter gucken, ne, was sind so die Neuerscheinungen, manchmal auch bei den Verlagen schauen, weil einfach so in die Buchhandlung gehen und zu gucken, ah, was ist denn da unter Horror? Es gibt halt leider kaum noch so Horrorabteilungen und so. Und ich mache mich da immer schlau und da bin ich dann auf einen Roman gestoßen letztes Jahr und der hieß Echo. Und der ist aus dem Jahr 2021 und von einem Autor, der mir damals noch völlig unbekannt war, ein niederländischer Autor namens Thomas Olde Heuwelt. Ich habe darüber dann auch sein Debüt kennengelernt, also das ist der zweite Roman von ihm, da stand dann hinten im Klappentext dann so, ach hier, der hat sein Debüt, war sehr erfolgreich, der heißt Hex, also wie die Hexe, nur das ohne das E am Ende. Und lese gegenwärtig seinen aktuellen, da bin ich vor 2 Monaten in der Buchhandlung dann doch mal drüber gestolpert, der heißt November. Also auch ein sehr gutes Buch. Ich kann seine Bücher generell uneingeschränkt eigentlich empfehlen. Wir waren aber bei seinem zweiten Roman namens Echo. Ich lese mal einfach mal auch mal vom Verlagstext so ein bisschen die Inhaltsangabe vor. Eigentlich sollte es eine ganz gewöhnliche Bergtour werden, als Nick mit seinem Kumpel Augustin zu einer Kletterpartie in den Schweizer Alpen aufbricht. Doch dann kommt es unterwegs zu einem tragischen Unfall. Augustin stürzt in eine Gletscherspalte, Nick wird schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Er wird für immer entstellt sein. Sam, Nicks Lebensgefährte, ist zunächst nur froh, dass sein Freund überlebt hat, aber dann passieren immer mysteriösere Dinge in Nicks Umfeld. Und auch Nick selbst verhält sich immer seltsamer und schon bald wird Sam klar, dass Nick etwas aus den Bergen mitgebracht hat. Etwas Böses. So, das ist jetzt, ich will auch gar nicht mehr, also noch viel mehr ins Detail. Es gibt, werde gleich noch so ein paar Punkte nochmal erwähnen, die so in der Handlung wichtig sind, die jetzt aber auch nicht wirklich Spoiler sind. Wichtig ist nochmal festzuhalten, also es gibt diesen Unfall in den Schweizer Alpen. Was jetzt hier dieser Klappentext nicht erwähnt, ist, dass halt Sam und Nick kehren zurück in die Schweizer Alpen, um diesen Geheimnissen rund um den Berg, dieser Berg heißt auch übrigens Maudit, ich weiß nicht, oder Mordi, wie man es ausspricht, das ist natürlich der ganz klassisch, horrorklassisch, das ist ein Berg, den meiden alle Einheimischen, wenn das Wort dieses Berges schon fällt, dann gehen alle auseinander, ja, und keiner will darüber sprechen. Es gibt natürlich im Internet keine Informationen dazu und man findet auch in Reiseführern nichts dazu. Und dieser Berg, der ist der eigentliche Hauptcharakter dieses Buches, so habe ich das empfunden. Und der bleibt bis zum Ende eine mystische, übernatürliche Bedrohung aus Stein und Eis. Und Heuwelt bettet diese Geschichte in so eine ganz verstörende, so eine Eigenbrötlerwelt in den Schweizer Alpen. Also irgend so ein ganz kleiner Ort, wo die Leute jetzt schon so jahrhunderte alte Bräuche pflegen und so alte Riten jedes Jahr vollführen. Und die sollen halt eigentlich, haben nur einen Zweck, nämlich den Berg Maudit gnädig zu stimmen. Und was das Buch so für mich so beeindruckend gemacht hat, ist, dass es nimmt so einen teilweise sehr surrealen Charakter an. Und das steigert sich auch im Fortlauf der Geschichte immer mehr in diese Bereiche. Teilweise hatte ich wirklich das Gefühl, also ich habe da gerade so Visionen des Protagonisten von diesem Berg vor meinem geistigen Auge. Weil zum Hintergrund, diese schreckliche Erfahrung, die Nick da gemacht hat bei diesem Unfall und seine körperliche Veränderung, das geht einher mit einem seelischen und körperlichen Verschmelzung mit diesem Berg. Also manchmal, mir fiel es dann hinterher teilweise schwer, das auseinander. Ist das jetzt Nick? Ist das der Berg? Ist das Nick, der jetzt auch mit dem Berg schon verschmolzen ist? Ja, in seiner Welt, in seiner Fantasie. Und dass diese Grenzen zwischen dem Realen und also der Realität der Handlung und diesem Surrealen, die verschwimmen immer mehr. Und das dem passt der Autor halt auch seinen Schreibstil an. Und das fand ich sehr beeindruckend. Was auch noch ganz cool ist, dass diese Veränderung geht halt sprachlich einher mit sehr, sehr wortgewaltigen Beschreibungen. Wie ich schon sagte, ich hatte echt teilweise das Gefühl, ich würde da irgendwie so einer Vision beiwohnen, die dieser Protagonist gerade hat. Und was ich auch cool finde, das mochte ich auch schon immer bei Romanen wie zum Beispiel Dracula, er benutzt unterschiedliche Literaturformen, um diese Geschichte voranzutreiben. Also es gibt so die klassische Erzählung rund um den sich sorgenden Sam und den Nick. Und das wird aber immer wieder aufgebrochen durch so, es gibt so Tagebucheinträge oder auch Briefwechsel, ja. Und sowas finde ich immer cool, wenn da so ein bisschen so diese gängige Erzählung aufgebrochen wird. Man muss dazu sagen, und das ist ein Einschub, den kann ich eigentlich zu allen seinen Werken sagen, der Howitt neigt manchmal, also nicht nur mal, also wirklich in allen seiner Bücher dazu, so zu schwafeln. Also ich habe immer das Gefühl, so 70 bis 100 Seiten hättest du dir auch sparen können, ja. Das bedeutet jetzt bei Echo vor allen Dingen, es gibt so Momente, da kehrt Sam dann zurück nach New York, Nick ist dann erst nochmal noch in der Schweiz, er fliegt dann auch schnell wieder dahin zurück und dann ist der Sam da so in seinem New Yorker, ich würde mal sagen schon so ein bisschen Schickimicki-Milieu unterwegs und da gibt's dann so ellenlange, langweilige, oberflächliche Beschreibungen von irgendwelchen Begegnungen in Cafés oder sowas, das Ganze gespickt mit einem krass, mit vielen Anglizismen, für meinen Geschmack ein bisschen zu viel. Das klingt jetzt negativer, als es ist, ich will es halt erwähnen. Das ist so ein Aspekt, wo ich dann manchmal denke, so, ach komm, das hätten sie auch streichen können. Nichtsdestotrotz, gerade was dieses Sprachgewaltige angeht und das Setting. Ich bin eigentlich der Meinung, es gibt viel zu wenig Bergsteiger-Horror, ja, oder Berghorror. Das fand ich, hat den Roman für mich sehr beeindruckend gemacht. Also trotz dieser Mankos. Du hast ihn wahrscheinlich jetzt auch nicht gelesen. Ich weiß nicht, wie hast du dich dem genähert? Oder kennst du den?
Ja, und zwar den Autor kenne ich. Der hat eines meiner echt liebsten Gruselbücher geschrieben, nämlich eben Das Hex von 2017.
Oh. Ah, cool.
Das fand ich richtig toll. Das hat mir richtig gut gefallen.
Ja.
Also die komplette Idee in diesem Buch von so einer Hexe zu erzählen, die wie so ein selbstverständlicher Teil einer Dorfgemeinschaft erlebt, aber es gibt so besondere Regeln, mit der zu interagieren und natürlich geht irgendwas schief. Und das fand ich ganz toll. Und das Buch, das du vorgeschlagen hast, habe ich jetzt noch nicht gelesen, aber ich fand die Zusammenfassung total toll, auch wegen dieses Bergsteiger-Horrors. Szenarios, wie du es ja auch gesagt hast. Ich finde das faszinierend und das ist ja ohnehin ein so unsicheres Hobby, Sport, beides. Es liegt ja auf der Hand, da einfach so Horrorgeschichten zu erzählen.
Ja, also es gibt ja diese, also wenn man sich nur mal mit dem professionellen Bergsteigen so beschäftigt, dann liest man ja, stößt man ja immer auf diese Horrorgeschichten, dann, ja, wenn du den Mount Everest hochgehst, dann links und rechts sind eingefrorene Leichen, weil die Leute es nicht hochgeschafft haben und solche Geschichten und dann denke ich, weißt du, dann die Fantasie des Horrorfans geht dann natürlich los, so, boah, klettern bei Nacht und auf einmal stehen die auf oder, also da kann man ja eigentlich ganz viel draus machen, so, ne?
Ja.
Ich habe so eine meiner ersten Verbindung dazu sind so Lovecraft, so Berge des Wahnsinns und so, ne? Solche Dinge, wo du dann auch, das ist dann natürlich eher die Natur als ein Abbild der Alten, die schlafen darunter, unter diesen riesen Bergen und so. Ne? Aber ansonsten, ich finde, es ist ein Sujet oder diese Bergsteigerwelt, viel zu wenig wird das bisher genutzt für so Horrorgeschichten, fand ich, ja.
Ja, komplett, aber schöne Empfehlung. Gibt's das auch als E-Book? Wahrscheinlich schon, ne?
Wahrscheinlich schon. Es ist ein recht dicker Wälzer, es sind glaube ich so um die 700 Seiten oder so. Wie gesagt, so 100 kann man davon rausnehmen. Es gibt ein E-Book, es gibt auch ein Hörbuch dazu. Ich habe Hex als zweites gelesen. Echo war den ersten Roman, den ich gelesen habe. Wenn du Lust hast, November kann ich auch sehr empfehlen. Aber Hex hat mir im Nachgang auch sehr gut gefallen. Ja, ich hatte nur irgendwo gelesen. Ja, ich glaube, das war auch der erfolgreichere. Der hat da einen ziemlichen Erfolg mit hingelegt mit seinem Debütroman. Ja, ja.
Cool. Ja, vielen Dank dafür. Dann würde ich sagen, nehme ich das Empfehlungszepter wieder an mich und erzähle ein bisschen von einem Film, den ich jetzt schon viele, viele Male tatsächlich gesehen habe, immer mal wieder, weil man den gut wegschauen kann und er trotzdem immer noch angenehm spannend ist. Und zwar heißt der Creep aus dem Jahr 2014, das Regiedebüt von Patrick Bryce. Der spielt selbst auch mit einer der beiden Hauptrollen des Films. Patrick Bryce, den kennt man jetzt nicht in der A-Riege an Regisseuren, aber der hat schon einige Horror-Flicks gemacht, also den in der Nische quasi ist er bekannt, aber den Sprung daraus hat er noch nie gemacht oder wollte noch nie machen. Und er hat diesen Film eben gemacht, gemeinsam mit, da weiß ich bis heute nicht, wie man den Namen ausspricht, Mark Duplass, auch ein Schauspieler, der vor allem auch in vielen so Indie-Filmen zu Hause ist und da auch sehr gerne spielt. Super charismatischer Typ. Genau. Und die beiden sind die Hauptrollen dieses Films und eigentlich auch weitestgehend die einzigen Rollen, die überhaupt auftreten. Es geht darum, dass Patrick Bryce in Gestalt eines jungen Videofotografen über Craigslist, einen Jobinserat-Plattform, einen Job angenommen hat, in dem es hieß, er soll einen Mann tief im Wald, irgendwo in Kanada, glaube ich, besuchen und einige Zeit lang mit der Videokamera begleiten, weil der Mann eine schwere Krankheit hat und nicht weiß, wie lange er noch leben wird, und er möchte, dass eben, wenn er dann, wenn sein Kind dann später alt genug ist, dass er hat, dass sich dieses Kind dann das Video angucken kann und ihn dann so ein bisschen nochmal kennenlernen kann. Das ist die Idee des Films, und dann kommen die beiden eben zusammen und man merkt von Anfang an, wie der Filmtitel ja auch schon naheliegt, irgendwie ist es hier ein bisschen komisch. Der Typ, der gefilmt werden soll, hat so ein paar Verhaltensweisen, die uns als Zuschauer, Zuschauerinnen so ein bisschen komisch vom Fernseher sitzen lassen. Also der ignoriert zum Beispiel jeglichen Personal Space, der gibt sehr viel, sehr schnell von sich preis. Und es sind alles so Verhaltensweisen, da kommen noch einige mehr, von denen man so glaubt, so naja, es ist schon ein bisschen komisch. Gleichzeitig, und das ist die Schönheit des Films, ist der Videofotograf auch einer, der alleine schon durch seinen Job, dass er Leute da im Alltag begleitet und filmt, schon so eine leichte voyeuristische Ader hat, die später auch nochmal ein bisschen herausgearbeitet wird. Und da ist auch so ein bisschen immer das Gefühl, schwingt damit, okay, wer ist hier eigentlich gerade der Creep in dieser Konstellation? Und der Film verfolgt im Grunde das Duo, wie sie so diesen Film drehen und wie es dann zu der einen oder anderen Wendung kommt. Und mehr möchte ich inhaltlich nicht sagen. Was Besonderes noch möchte ich herausheben, aber, und zwar zur Präsentation, denn der Film gehört zum Found-Footage-Genre. Das heißt, wir sehen komplett den Film aus der Perspektive von Kameras, meistens die Kamera, die der Videofotograf Patrick Bryce mit sich herumträgt. Das muss man mögen, das ist eine ganz besondere Art von Präsentation. Ich denke, viele von euch da draußen haben mal schon so einen Film gesehen oder wissen, was ich meine. Es neigt dazu, manchmal so ein bisschen wild geschüttelt zu werden, das Bild. Es ist ein Film, der auch fast eine Spur zu viel auf Jumpscares setzt, die auch gar nicht so gut gemacht sind, aber dazwischen echt Momente hat, wo man einfach nur davor sitzt und denkt, okay, es ist einfach unangenehm, gerade hier zuzugucken. Und deswegen möchte ich den Film gerne empfehlen. Den gibt's auch nach wie vor noch immer auf Netflix, schon eine ganze Weile, schon seit vielen Jahren. Wirklich ein Film, den ich immer wieder gern gucke. 77 Minuten, kann man auch schnell wegschauen. Tolles Ding. Und Nils, ich weiß, du hast im Vorfeld schon, bevor wir losgelegt haben, gesagt, du fandst den gar nicht so toll, ne? Kannst du spoilerfrei das so ein bisschen einordnen?
Ja, kann ich. Also es gibt auch eine Fortsetzung, übrigens auch bei Netflix, ja, habe ich gesehen. Die habe ich jetzt mir nicht angeschaut. Also ich habe mir angeschaut. Ich war erstmal angetan, wie du schon sagtest, es ist ein Mockumentary, also so im Found-Footage-Stil. Da war ich erstmal von angetan. Für sowas bin ich immer offen. Also verwackelte Kameras, subjektive Kameraperspektiven, so Video-Vlog-Momente, wo Leute in die Kamera sprechen und auch so Timecode-Einblendungen. All das ist hier drin. Fand ich auch cool umgesetzt. Ich finde auch, dass diese Herangehensweise passt auch. Ohne jetzt das Ende zu spoilern, aber also wirklich durchweg, gerade zum Ende passt das auch, dieser Ansatz. Das fand ich cool. Es war so, zu Beginn war ich noch recht involviert. Da war dann, es gibt noch so eine Szene, ich weiß nicht, ob es eine Einblendung ist, aber es wird auch der Begriff A Journey into the Heart. Ja, irgendwie sowas war. Das wollte er so. Und ich habe es dann dazu erfunden auf Darkness, ne? Also Journey into the Heart of Darkness. Also so kleine Referenzen. Ich fand erstmal den Darsteller des, nennen wir ihn mal des Bösewichts, das driftete mir manchmal so ein bisschen ins Overacting oder auch mal so ins Mittelmäßige ab. Ich fand, es waren zu Beginn die ersten 15, 20 Minuten, da war eine gewisse Spannung da. Das war aber eher so eine Anspannung, weil diese beiden Charaktere treffen sich, man weiß den einen vor allen Dingen, der so ein bisschen so ein bisschen krank dargestellt wird, den weiß man nicht so richtig einzuschätzen. Da gab es auch ein, zwei so visuelle Momente, wo ich mir gedacht habe, ey, das sieht cool aus. Ja, das eine Szene, da ist er als der Dokumentarfilmer so, die sind draußen da im Wald, es ist sehr dunkel und er filmt ihn so von unten und du siehst nur so seine dunkle Silhouette vor so einem Scheinwerfer draußen. Das fand ich cool gemacht. Und ich fand aber dann, die Handlung zerfaserte sehr und dann kommt nämlich genau das, was du sagtest, nämlich so einen sehr großen Fokus auf so unvorhersehbare Jumpscares, die einen halt dann so erschrecken sollen. Das hat bei mir sogar, also gegen Ende geht's nochmal ein, da hab ich mich echt richtig erschrocken. So, ich sag nicht, wo das genau ist, aber die anderen fand ich dann vorhersehbar und ich vergleiche dann halt immer gern mit anderen Found-Footage-Filmen, die halt auch visuell deutlich interessanter sind und dann habe ich direkt Mann beißt Hund vor Augen oder halt auch The Last Horror Movie und die haben mich dann einfach mehr unterhalten. Ja, also ich hatte, witzigerweise muss man dazu sagen, als du Creep sagtest, habe ich natürlich direkt gesagt, ach, das ist ja hier mit Franka Potente, dieser britische, ne? Und hast du da geschrieben, so nee, nicht der von 2004 oder so, der ist nämlich schon älter, sondern der von 2014. Und dann musste ich erst mal gucken, bis ich den überhaupt auch den richtigen gefunden hatte auch, ja.
Also es ist auf jeden Fall jetzt ein Film, auf den sich sicherlich nicht alle einigen werden können und das ist auch um Gottes Willen nicht der beste Film des Genres, aber irgendwie hat er einen Charme und ich mag das total. Das ist ein Film, der ist tiefer, als er zunächst scheint. Ich gucke ihn gern. Kleine, schöne Empfehlung. Wie gesagt, mit 77 Minuten verliert man auch nicht viel Lebenszeit, wenn man ihn nicht mochte. Empfehlung von mir.
Aber dich hat das gereizt, dass das Spiel der beiden auch, also die Figuren, wie sich das weiterentwickelt auch?
Ja, weil es gibt da echt so einfach Momente, die ich total toll fand. Ich will aber jetzt nichts erzählen, weil sonst ist das so. Ja. Aber ich finde einfach die Dynamik zwischen den beiden schön. Ich finde, das ist ein toller Film, den du Leuten zeigen kannst, wenn du ihn selber schon kennst, um zu gucken, auf welche Momente sie anspringen. Ja. Schönes Ding.
Okay. Gut, dann übernehme ich mal, also jetzt meine letzte Empfehlung. Da bleiben wir auch mal dann bei Medium Film. Das ist ein Film, der heißt Barbarian. Hat nichts mit dem gleichnamigen C64er Spiel zu tun. Also muss ich mal direkt als erstes dran denken. Sondern es ist ein Film aus dem Jahr 2022. Ich habe ihn letztes Jahr erst entdeckt. Und der Regisseur heißt Zach Cracker. Den kennen die meisten eher nur, oder den kannte man vorher eher von so ein paar Episoden, die er für Fernsehserien abgedreht hat. Frage mich jetzt nicht genau, welche Serien. Also ich kannte ihn vorher auch noch nicht. Ich gebe mal ganz kurz die Inhaltsangabe wieder. Die junge Frau Tess kommt in einer verregneten Nacht ich habe hier Airbnb-Wohnung, aber eigentlich ist es ein Airbnb-Haus im runtergekommenen Stadtteil Brightmoor. Den gibt es wirklich von Detroit. Und sie muss feststellen, dass der Hausschlüssel, wer schon immer mal in so einer Airbnb-Bleibe geblieben ist, der kennt das vielleicht. Meistens ist vorne an der Tür so ein kleiner Kasten, wo man dann mit einem Zifferncode dann auch an den Schlüssel kommt. Und sie macht das und sie sieht dann, ach guck mal, das ist ja schon leer. Da ist kein Schlüssel drin und dann geht auch einmal das Licht sogar im Haus an und sie merkt, da ist ja schon jemand anders drin. Und dieser Mieter heißt Kies und der ist schon so ein bisschen erstmal so fadenscheinig gezeichnet. Man weiß ja nicht so richtig einzuschätzen, aber er ist so nett und bietet halt Tess an, hey, du kannst auch hier übernachten, es gibt genug Zimmer. Genau, dann hast du hier auch eine Bleibe. Es regnet ja auch, es ist total dunkel hier, die ganzen anderen Häuser sind alle dunkel, weil das halt ein echt runtergekommener Stadtteil ist von Detroit. Und die beiden verbringen dann da die Nacht und was sie da entdecken in dem Haus oder vor allen Dingen unter dem Haus ist dann wirklich sehr, ist grauenvoll und das tritt dann halt so, ja, wirklich grauenvolle Ereignisse los. Der Anfang hat mir schon sehr gut gefallen. Also du hast diese, von Brightmoor, diese wirklich, also lichtleere Straßenzüge, du siehst nur so runtergekommene Ruinen und dazwischen ist dieses eine Haus, wo so ein bisschen so ein Licht leuchtet und da kommt sie dann an mit ihrem Auto und dann hast du so okkulte Chorgesänge, so ganz schrill, da muss ich direkt an Omen denken, gepaart mit so tiefen Synthi-Sounds, da muss ich dann auch wiederum an Carpenter denken, ja. Und du hast eigentlich eine normale Szene, ja, es ist düster, aber du weißt schon ganz direkt durch die Musik zu Beginn, da ist irgendwas ganz Schlimmes irgendwie, kommt auf uns zu. Und der Film präsentiert sich zu Beginn wie so eine Art Genre-Mischung. Nämlich ganz am Anfang habe ich den Film vor allen Dingen als so eine Art Suspense-Thriller verstanden. Es schwingt so dieses starke Misstrauen von Tess gegenüber Kies mit und Tess ist definitiv so die Sympathieträgerin, würde ich schon sagen, das ist so die Protagonistin. Und man denkt so die ganze Zeit auch so, was führt der Typ im Schilde? Der ist irgendwie so ein bisschen creepy, ne? Spoiler, aber ist jetzt nicht wirklich einer. Also das ebbt dann relativ schnell ab und man merkt so, hey, der Typ ist eigentlich ganz korrekt. Und dann geht der Film aber so fließend in so Horrorgefilde über, mit so kleinen Andeutungen. Da geht dann mal eine Tür auf von selbst. Oder die Dielen knarzen in der Nacht, obwohl beide in ihrem Bett liegen. Oder, das ist dann schon die Steigerung, Tess entdeckt dann einen Folterraum im Keller, so richtig so mit Stativ, wo man eine Kamera draufstellen kann. Und sie nimmt dann, geht dann mit Kies dann nochmal runter und dann gibt es so einen Moment, wo sich wie ich dieses Grauen aus der Dunkelheit schält und sich auch in so einem extremen Gewaltakt entlädt. Mehr will ich da gar nicht zu sagen. Und das Ganze ist kinematografisch sehr stylisch inszeniert. Du hast so unkonventionelle Kameraperspektiven, elegante Kamerafahrten, so nervenaufreibende subjektive Kameraperspektiven, wo man, also ich habe da teilweise so Nägel kauen, so was kommt jetzt hinter der nächsten Ecke, ja, also wo man so richtig mitfiebert. Es gibt eine richtig coole so einen Zeitsprung in die Vergangenheit und dann wird diese Sequenz so aus so einer Third-Person-Sequenz oder Perspektive erzählt. Das hat mir sehr gefallen und was ich auch cool fand, also Detroit ist ja eine Stadt, das war früher mal so eine industrielle Vorzeigestadt, also Motown, also Motor City, ne, das war wirklich einer der Industriestandorte von Amerika. Und die Stadt ist halt jetzt total runtergekommen. Es gibt da ganze Stadtteile, die liegen brach, da wohnt keiner mehr, das verrottet auch alles, da gibt's kein Licht mehr, keine Straßenlaternen. Und der Film benutzt dieses Setting und greift das auch immer wieder auf. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, die Stadt ist auch ein Teil der Erzählung. Sie ist ein Charakter auch des Ganzen so. Und das gepaart mit der Tatsache, dass diese Charaktere selber auch nicht so eindimensional gezeichnet sind, sondern verschiedene Facetten auch mit sich bringen. Es gibt auf jeden Fall nicht so viel verraten, aber es gibt einen Break innerhalb des Films, wo diese beiden Figuren erstmal weg sind. Und dann taucht ein neuer Charakter auf. Und das ist ein Charakter, den hasst man eigentlich von Anfang an. Aber auch der ist toll gezeichnet. Das ist so ein Seriendarsteller namens, ich glaube, AJ heißt er oder sowas. Da will ich aber auch gar nicht viel mehr verraten. Also all diese Aspekte, dieses coole Setting, dieser geile visuelle Stil, die cool gezeichneten Charaktere, das hat bei mir dazu geführt, dass ich im Ende des letzten Jahres gesagt habe, das ist einer der besten Horrorfilme des Jahres 2023. Und deswegen wollte ich ihn unbedingt hier nochmal mit aufgreifen. Hast du dir angeschaut?
In meinem Umfeld haben sehr viele Leute davon schon erzählt. Ich habe es bisher einmal nicht hingekriegt. Dafür will ich mir auch die richtige Stimmung nehmen, weil ich ahne nämlich schon, der wird mir auch gefallen. Das klingt so vielversprechend, was du erzählst und die Art, wie sich das auch so langsam zuspitzt und dann diesen intensiven Moment erlebt und dann es so richtig losbricht. Das klingt alles ganz fantastisch, aber ich habe es noch nicht geschafft. Ich bin aber ganz Ohr gewesen, ganz
also,
Ohr.
Also wer Disney Plus hat, da habe ich ihn nämlich auch entdeckt. Disney macht sehr interessante Horrorfilme in den letzten Jahren, fand ich. Und der zählt mit dazu. Also wer Disney Plus hat, kann ihn sich da auch anschauen,
Ja, schöne Filmempfehlung, eines Films, den vielleicht viele noch gar nicht auf dem Schirm hatten, ganz im Gegensatz zu meiner letzten Empfehlung, die ironischerweise zu den bekanntesten Spielen überhaupt da draußen gehört, aber es ist echt so gewesen, ich muss das kurz aufbauen, damit die Leute das verstehen und du auch. Es ist echt so gewesen, vor einiger Zeit gab es hier bei The Pod einen Podcast über unter anderem auch dieses Spiel, das ich gleich nennen werde, und da ging es eigentlich was ganz Harmloses, und zwar beschränkte oder unbeschränkte Inventare. Das war so ein Streitgespräch, was wir da geführt haben, und dieses Spiel hier wurde als ein Beispiel mit ins Feld geführt, und dieses angeregte Sprechen und Denken über dieses Thema im Kontext mit diesem Spiel brachte mich mal auf die Spur zu sagen, hey, nach diesem Podcast spielst du nochmal so richtig konzentriert, wie gesagt, ich werde gleich den Titel verraten, aber ihr werdet es dann verstehen, spielst du nochmal konzentriert, hast du damals, als es erschienen ist, ist schon ein bisschen älter, nie wirklich gemacht, du bist erst mit Teil 2 so richtig eingestiegen, und dann habe ich mir hier wirklich, das war noch im Winter, da habe ich mir im Winter hier wirklich so ein ganz kleines Lichtchen angemacht, einen Tee gemacht, Duftkerze an, Kopfhörer aufgesetzt, alles sonst abgedunkelt und habe dann gespielt, und ich muss sagen, wirklich ohne Witz, wenn man sich drauf einlässt und das wirklich mal zulässt und wirklich einfach mal guckt, wie sich das so anfühlt, in diesen Kavernen unterwegs zu sein und dagegen Monster zu kämpfen, dann entfaltet sich ein Gefühl, das sich wirklich intensiv anfühlt. Und deswegen wollte ich darüber ein bisschen auch fast schon therapeutisch sprechen, und zwar meine ich Diablo 1. Wirklich, ohne Witz. Diablo 1, so, wer, spielt, wer spielt das heute noch? Niemand, alle spielen Teil 3 oder 4 und Teil 1. Diese Idee zu sagen, ne, da gibt's dieses wunderschön, fast schon idyllische Dorf Tristram und dann an der Seite diese Kathedrale und die in die hinabzusteigen und sich da Level für Level und Dungeon für Dungeon, Etage für Etage runterzukämpfen mit Kopfhörern, ey, ich fand's echt intensiv und deswegen wollte ich drüber sprechen, Nils. Es ist, ja, musstest du laut lachen, als du es auf der
Liste gesehen hast? Nein, nein, nein. Mein erster Gedanke war so, hä? Und dann mein zweiter war sofort, ich weiß, was er meint. Ne, also es war mir schon sofort, erstmal habe ich eine sehr persönliche Beziehung zu dem Spiel, weil ich hatte mir mit Beginn meines Studiums 99, 2000 so um den Dreh, habe ich mir meinen ersten PC geholt. Ne? Dann braucht man einen PC, um Hausarbeiten zu schreiben und so weiter. Ne? Und das war eines der ersten Spiele, die ich dann intensiv erstmal gespielt habe. Kennen noch einige dieses Setup vielleicht. Man hatte damals mal noch der Trend, man hatte so externe Lautsprecher, die man sich so rechts und links von den Monitor hinstellte. Die waren direkt angeschlossen an den Rechner. Und darüber kam dann dieser Sound. Und ich habe genauso wie du, ich wohnte damals unterm Dach, war immer sehr hell, wenn da die Sonne so drauf knallte, habe ich auch alles abgedunkelt und habe dann ganze Sommertage damit verbracht, unterm Dach in dieser heißen Bude zu sitzen und das Spiel zu spielen. Mhm. Und daher war mir mein zweiter Gedanke, als du das sagtest, sofort klar, was du meinst, nämlich den Soundtrack vor allen Dingen auch. Darauf beziehst du dich größtenteils.
Ja, nicht nur größtenteils, aber auch zu einem gewissen Teil, weil der Soundtrack ist wirklich, also auf YouTube läuft er mittlerweile in der Dauerschleife beim Arbeiten im Hintergrund. Das ist ein so packender und emotionaler und intensiver Soundtrack. Und dann eben nochmal mit dieser Spielfiktion zusammen zu sagen, man steigt da runter alleine und kämpft sich da durch diese Horden und dann natürlich auch so Momente mit dem Butcher und so, wenn er dann wirklich mal reinbrüllt ins Mikrofon, Fresh Meat und sowas, das sind, davon mal abgesehen, das sind so intensive Kämpfe, die man da ausfechtet und je weiter man ja kommt, desto mehr entfernt man sich von der Oberfläche. Ich, ohne Witz, das hat bei mir total was erreicht und ich fand's richtig intensiv, deswegen wollte ich das hier mal reinpacken für all jene, die es vielleicht selber gar nicht so auf dem Schirm, man kann das easy bei GOG kaufen, Good Old Games, und spielen. Ich fand's so krass. Ich habe da Stunden mit verbracht, ey. Es war wirklich, das war eine richtig, nicht im klassischen Sinne gruselige Erfahrung, aber intensiv packend.
Ja, weil ich hab's jetzt mir nochmal extra nochmal angeschaut. Ich habe es jetzt nicht nochmal installiert, aber ich habe mir halt diverse YouTube-Videos. Ich guck dann sowas auch mal gerne ohne, natürlich ohne Kommentar, wo man einfach nur die Klangkulisse nochmal und habe dann nochmal so ein bisschen drauf geachtet und mal rausgedröselt, was das für mich so interessant macht. Und was diesen Soundtrack so Horror macht, ist, finde ich, ich habe mir so ein paar Notizen gemacht. Also ich finde, du hast so ganz so langgezogene, düstere Klänge, die sorgen erstmal auch für so ein Unbehagen. Ja, also so, es gibt ja Klänge, das ist ja bewiesen, die sorgen für ein Unbehagen schon. Und das Spiel arbeitet damit. Und dann hast du so disharmonische Chorklänge, ja, du hast immer, da kommt dann wieder eine Erinnerung an Omen hoch oder auch so Synthi-Sounds. Und das Ganze, das klingt manchmal wie Gelächter aus der Hölle. Das habe ich mir so aufgeschrieben. Ja? Also so disharmonisch. Und dazu hast du noch, du hast dieses ständige Gestöhne und Schreien von den krepierenden Gegnern dazu. Mhm. Und das, ich habe da hier geschrieben, das ist ein infernalischer Klangteppich. Ja, also das ist irgendwie, das hat sich bei mir so auch nochmal so ins Gedächtnis nochmal reingebohrt bei mir. Und wenn wir jetzt nochmal über das Visuelle, das ist ja teilweise, also du kannst mir erzählen, was du willst, die haben sich definitiv auch mit der bildenden Kunst und gerade so Leuten wie Hieronymus Bosch. Also das sind teilweise, du hast so ganz Kleinigkeiten, so aufgespießte Sünder, ja, die so mit dem Kopf nach unten irgendwo hängen. Und das ist so ganz klein im Bildhintergrund. Da musste ich sofort an Bosch denken. Der hat ja nur diese Details in seinen Gemälden auch drin. Ja.
Tolles Ding. Tolles Ding, ey. Ohne Witz, solche Spiele mal mit so einer Brille zu spielen, lohnt sich sehr.
Und was eine totale Überraschung war, es gibt so richtiges Schlagzeuggekloppe. Das hatte ich überhaupt nicht mehr in Erinnerung. Ja? Also, wo dann richtig geht dann Schlagzeug los und dann bam, bam, badam, bam, wo ich gedacht habe, so, ey, da kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, so, ne? Wie cool ist das denn eigentlich auch, ja?
Schön, dass ich dich da abgeholt habe.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, nee, ich habe da auch extra drauf geachtet, so, ja, ja.
Schön. Ja. Das war's, oder? Wir sind durch. Das waren unsere Empfehlungen, die wir von Herzen mitgetragen haben. Wie gesagt, die Aufforderung an euch da draußen, schreibt uns, wenn ihr selber Empfehlungen mit uns teilen wollt oder kommentieren wollt, was wir hier empfohlen haben. Wir freuen uns da sehr. Ja. Ansonsten, ne, Nils, ich danke dir sehr, dass wir es wieder geschafft haben. Damit kann das Jahr halt so richtig beginnen.
Jetzt geht's los. Ja. Ja.
Und euch da draußen auch ein Dankeschön fürs Zuhören. Wir hören uns bald wieder, liebe Leute.
Bis dann. Ciao.